Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
NZZ Akzent. Patrick, ich weiß, du schreibst ja sehr oft über den Konflikt zwischen Taiwan und China. Ich muss dir aber ganz offen sagen, mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, den Kern zu verstehen, der da drunter liegt.
Ja, die Sache ist sehr komplex und geht weit zurück. Heute ist ja Taiwan demokratisch, lebt für sich unabhängig, auch wenn China immer sagt, das gehört zu uns. Mhm. Und ich habe einen alten Mann getroffen, den Herrn Ye, der hat eigentlich dieses Ringen um Taiwan, dieses Ringen zwischen Kommunismus und Antikommunismus, hat er alles nicht nur miterlebt, sondern eigentlich am eigenen Körper gespürt. Dieses Ringen ist sogar in seinen Körper eingebrannt.
Ye Shuhua ist 91 Jahre alt und lebt seit 70 Jahren in Taiwan. Nur das wollte er eigentlich gar nicht, erzählt Korrespondent Patrick Zoll, der Herrn Ye besucht hat. Ich bin David Vogel. Wer ist denn Herr Ye?
Herr Ye ist ein 91-jähriger, freundlicher Mann. Ich habe ihn ein bisschen außerhalb der Hauptstadt Taipeh getroffen, in einem Altersheim für Veteranen. Und was spannend ist, wenn man mit ihm redet, merkt man, er glaubt wirklich an den Kommunismus. Er bewundert China, die Volksrepublik China, obwohl man ihm das in seinem Leben mehrmals versucht hat auszutreiben. Und als ich von seiner Geschichte gehört habe, da wollte ich natürlich wissen, was ist das für eine Person?
Okay, maybe we can go back to his childhood.
Erzähl.
Also er wurde geboren auf dem chinesischen Festland in einer Provinz, die heißt Shandong, das ist im Norden von China, 1931. Es war eine Bauernfamilie mit vielen Kindern. Und schon früh erlebt er Gewalt, schon früh erlebt er Tragisches. So wird sein Vater eines Nachts getötet von chinesischen Nationalisten. Die Hintergründe habe ich nicht genau erfahren, aber doch, er war Teenager und seine Familie hat da den Vater verloren.
Chinesische Nationalisten.
Ja, also du musst wissen, die Region war damals geprägt von Gewalt. Nordosten Chinas war zeitweise von Japan besetzt. Es gab Guerillas, die gegen die Japaner kämpften. Mhm. Gleichzeitig kam der Bürgerkrieg statt. Also gab es sehr viel Gewalt und Zivilisten kamen da immer wieder zwischen die Fronten. Eben auch der Vater von Herrn Ye. Es gab sehr viele Opfer unter den Zivilisten.
Mhm. Und wenn du sagst Bürgerkrieg, wer kämpfte gegen wen?
Im Bürgerkrieg kämpften auf der einen Seite die damalige Regierung der Nationalisten oder der KMT, wie man kurz sagt, und auf der anderen Seite die Kommunisten. Das sind die beiden Gruppen, die gegeneinander kämpfen.
Und der Vater von Herrn Ye, der verliert sein Leben wegen den Nationalisten. Das hat ihn sicher auch geprägt.
Ja, das hat ihn sicher geprägt. Er hat noch viel in seinem Leben mit den Nationalisten zu tun, leidet unter den Nationalisten, aber das ist so das erste Mal, wo er unter dem Wirken der Nationalisten zu leiden hat. Die Nationalisten stehen unter der Führung des Generals Chiang Kai-shek. Der verliert allerdings den Bürgerkrieg. Und 1949 ziehen sich die Nationalisten zurück. Sie merken, auf dem Festland können sie gegen die Kommunisten nicht mehr aushalten. Sie ziehen sich zurück auf eine Insel. Das ist die Insel Taiwan.
Was passiert mit Herrn Ye?
Ja, der Bürgerkrieg ist vorbei. Doch schon kurz darauf kommt es zum nächsten Krieg. China hilft Nordkorea im Koreakrieg und schickt ganz viele Freiwillige in diesen Krieg. Mhm. Und Herr Ye wird einer von denen, wobei das Wort freiwillig darf man nicht ganz ernst nehmen. Es wurde eigentlich erwartet, dass eine Familie wie seine mit vielen Söhnen jemanden schickt. Und er ist dann für die Volksrepublik China, in den Krieg gezogen, um den kommunistischen Bruder Nordkorea zu kämpfen.
Und auf der anderen Seite ist dann Südkorea.
Auf der anderen Seite ist Südkorea mit der Unterstützung der Amerikaner und anderer Länder. Insgesamt sind 3 Millionen Chinesen in dieser Zeit in Korea in den Krieg gezogen. Herr Ye ist eben einer von ihnen. Der Koreakrieg ist ja das erste Mal, dass dieser kalte Krieg so richtig heiß wird. Es kämpfen die Blöcke des Ostens, also der kommunistische Block, gegen den Westen oder wie sie sagen, die Imperialisten. Das ist ein erstes Mal, dass dieser Kampf richtig blutig wird. Und Herr Ye ist eigentlich auch Überzeugung dabei. Er will die Kommunisten unterstützen, aber er wird dann gefangen genommen von eben diesen Imperialisten, die er fürchtet, von Amerikanern wird er im Kampf gefangen genommen.
Das, was passiert dann? Also wo wird er hingebracht?
Er wird Kriegsgefangener, er wird in ein Kriegsgefangenenlager gebracht. Insgesamt geschieht das mit etwa gut über 20.000 Chinesen geraten in solche Lager.
In the prison, did they get enough food? Were they beaten?
Bald merkt er, dass etwas komisch ist, dass etwas außergewöhnlich ist. Die Amerikaner haben nämlich ein Programm aufgezogen, wo sie diesen Leuten den Kommunismus austreiben wollen, die eigentlich überzeugen wollen, dass die westliche Seite die bessere ist. Also da gibt es eine Art Umerziehung, wenn man so will. Man wird dort indoktriniert, gezeigt, wie schlecht der Kommunismus ist. Aber es wird auch Gewalt angewendet. Es hat in diesem Lager infiltrierte Nationalisten, Agenten der Nationalisten. Und Herr Ye spürt es dadurch, ihm werden die Worte «tötet Mao» oder «gegen den Kommunismus» werden ihm in den Oberkörper eintätowiert.
Was richtige politische Slogans auf dem Körper als Tattoos?
Genau, auf dem Körper als Tattoo. Er macht das natürlich nicht freiwillig. Ich habe ihn gefragt, ja, wieso hat er das mit sich machen lassen? Es war ganz einfach. Er sagte, ja, das war die einzige Art, wie ich nicht mehr weiter gefoltert wurde.
Okay, krass. Wie lange war er dort? Also wie kam er raus?
Im Sommer 1953 gibt es dann endlich einen Waffenstillstand. Bis die Kriegsgefangenen rauskommen, geht es noch ein bisschen länger im nächsten Jahr. Und da werden alle gefragt, ja, wo willst du hin zurück? Willst du nach China, Festlandchina, oder willst du nach Taiwan? Herr Ye weiß, mit diesen Tattoos kann ich nicht aufs Festland zurück. Da kriege ich im besten Fall riesigen Ärger, im schlechtesten Fall ist das lebensgefährlich. Also er sagt, okay, dann gehe ich halt nach Taiwan, dort, wo die chinesischen Nationalisten sind.
Also in dem Land, wo eigentlich die Leute leben und herrschen, die seinen Vater getötet haben.
Genau, in diesem Land herrscht Chiang Kai-shek als Diktator. Er beherrscht dieses Land noch 37 Jahre unter Kriegsrecht. Das ist alles andere als die Demokratie, das es heute ist. Aber es ist halt die einzige Möglichkeit für Leute wie Herr Ye am Leben zu bleiben, wenn er aus diesem Lager rauskommt.
Wir sind gleich zurück. Ihr Vermögen in sicheren Händen. LGT Private Banking ist ein über 100-jähriges Familienunternehmen mit einer langfristigen Orientierung und einer ganzheitlichen Perspektive. Die LGT erarbeitet für Sie eine Anlagelösung, die Ihren persönlichen Werten und Zielen entspricht. Erfahren Sie mehr unter www.lgt.com.
Also das heißt, wenn der Frieden da ist, 1953, 54, kommt er nach Taiwan? Was passiert dort mit ihm?
Ja, für die Nationalisten ist das ein riesiger Propaganda-Coup. Also die können sagen, hey, schaut mal her, 14.000 junge Männer, die für den Kommunismus in den Krieg gezogen sind, finden den Kommunismus schlecht, die kommen zu uns, da werden Paraden gemacht, da spielt Marschmusik auf, die werden richtig vorgezeigt und als antikommunistische Helden werden diese Leute präsentiert. Das mag für Einzelne vielleicht stimmen, für Herrn Ye stimmt es überhaupt nicht.
Also er ist immer noch überzeugt von der Ideologie vom Kommunismus.
Genau, das geht so weit sogar, als er dann ankommt, er hat dann kein freies Leben, er wird dann in die Armee der Nationalisten eingeordnet. Die brauchen auch wieder Männer und er hat ja Kampferfahrung. Mhm. Aber auch hier traut man ihm nicht ganz. Nochmal Gehirnwäsche, nochmal muss er Texte lesen, nochmal wird ihm eingetrichtert, wie schlimm der Kommunismus ist. Aber tief in sich drin lässt sich Herr Ye nicht überzeugen. Er macht zwar mit, weil er keine Wahl hat, aber für ihn ist eigentlich immer noch klar, dass der Kommunismus das bessere Modell ist. Sieben Jahre verbringt er noch in der Armee der verhassten Nationalisten. Erst mit 30 Jahren führt er endlich ein mehr oder weniger freies Leben. Er schlägt sich durch, wie er kann, er wird Taxifahrer, er hat einen kleinen Stand an einem Markt. Er trifft eine Frau, heiratet sie, hat eine Tochter, gründet also eine Familie.
Stichwort Familie. Was ist mit der Familie, die in China ist? Also er ist ja zur Erinnerung mit 19 in die Armee eingezogen worden.
Genau, er hat auf dem Festland noch seine Mutter, mehrere Geschwister. Aber jahrelang weiß er nicht, wie es denen geht, ob sie noch leben, weil die Trennung zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland war während Jahrzehnten absolut. Das heißt, man konnte keine Briefe schicken, man konnte nicht anrufen, man konnte nicht hin und her reisen. Und moderne Kommunikationsmittel wie E-Mail und WhatsApp und so gab es natürlich auch nicht. Mhm. Also er hatte keine Ahnung, lebt meine Familie noch? Wie geht es ihnen? Erst 1971 konnte er zum ersten Mal einen Brief schreiben und auch nicht aus Taiwan, weil er arbeitet da ein gutes Jahr lang in den USA. Aus den USA kann er dann einen Brief schicken und dann weiß er zumindest mal, seine Mutter lebt noch, mehrere seiner Geschwister leben auch noch.
Okay. Und sehen die sich mal wieder?
Ja, aber da geht es auch noch mal mehrere Jahre. Erst in den später 80er Jahren wird es den Leuten erlaubt, hin und her zu reisen, sich zu treffen. Als er dann geht, ist er 58. Also da hat er zwei Drittel seines Lebens in Taiwan schon verbracht. Da reist er das erste Mal auf das Festland. Er trifft seine Mutter, die immer noch lebt. Die wurde auch 94 schlussendlich. Er trifft seine Mutter, er sieht seine Geschwister. Er sagt mir, eigentlich wäre er am liebsten da geblieben. Mhm. Aber er hat in Taiwan eine Frau, hat eine Tochter, er entscheidet sich also, zurückzukehren.
Okay. Wahnsinn, dieses bewegte Leben. Also der hat wirklich Zeitgeschichte erlebt, die Welt bis heute eigentlich prägen. Und jetzt verstehe ich auch, warum du den Herrn Ye treffen wolltest, natürlich.
Genau, eben, da bin ich in dieses Alterheim gefahren, sehr grün, ruhig, eigentlich ein sehr schöner Ort, um seinen Lebensabend zu verbringen. Doch wo ich da reingefahren bin, eben steht da groß mit chinesischen Buchstaben über dem Eingangstor Altersheim für Veteranen und kurz dahinter steht eine große Statue von General Chiang Kai-shek.
Dem General?
Der General, der die Nationalisten angeführt haben, diese Nationalisten, die seinen Vater getötet haben, ja.
Vor dem Alter, also der sieht eigentlich jeden Tag diese Figur, die er, man kann es nicht anders sagen, die er wahrscheinlich tief drin hasst.
Ja, er hält Chiang Kai-shek. Ich habe ihn gefragt, was er vom General hält. Er sagt, es sei ein Taugenichts, er sei der Grund, dass Taiwan und China getrennt seien. Er hat noch ein paar bösere Wörter verwendet. Mhm. Er hält von diesem General wirklich absolut nichts.
Und das kann er einfach so sagen.
Ja, Taiwan ist eine Demokratie, da gibt es die Meinungsfreiheit. Also Chiang Kai-shek, der General, ist seit langem gestorben. Es ist keine Diktatur mehr. Heute ist es eine florierende Demokratie. Da darf man auch den Kommunismus loben, wenn man will.
Aber kennt er das China von heute? Das kennt er? Oder ist es ein Blick auf das Früher, auf die Vergangenheit?
Nein, er sagt selber, früher sei es in China sehr schlecht gewesen. Also seine Familie war mausarm, China war mausarm. Heute ist das Land an vielen Bereichen hochentwickelt. Man kennt die glitzernden Fassaden von Shanghai, Peking und so weiter und so fort. Die kennt er auch. Und das ist das, was er lobt. Das ist das, was er sagt. Schau, wie stark, wie modern China geworden ist.
Und das ist aber für ihn Sozialismus.
Er sagt, das ist so, weil China den Sozialismus umgesetzt hat.
Also zusammengefasst, er bewundert sein Heimatland, Aber dennoch hat er ja 70 Jahre seines Lebens in Taiwan jetzt verbracht. Was ist jetzt Heimat und wo ist er zu Hause?
Ich glaube, so ein bisschen hat er sich versöhnt mit Taiwan. Er hat gesagt, ja, jetzt ist mein Zuhause dieses Altersheim. Ich bin seit 16 Jahren hier. Ich habe ein paar gute Kollegen und ich werde gut umsorgt.
Lieber Patrick, vielen Dank und jetzt weiß ich ein bisschen Bescheid über diesen Konflikt.
Ich danke dir, ich musste selber auch vieles über die Geschichte Ostasiens immer wieder nachschauen.
Und sonst, ich melde mich wieder für den Podcast.
Wunderbar.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel, bis bald.